Predige über den Römerbrief, Kapitel 8, von Vers 18 bis 30, wobei ich alle Verse vorlese, aber nachher nur zwei Schwerpunkte setze. Römer 8, Vers 18 bis 30. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die Sehnsucht des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Denn der Nichtigkeit wurde das Geschaffene unterworfen, nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der es ihr unterwarf, auf die Hoffnung hin, dass auch das Geschaffene selbst befreit werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alles Geschaffene insgesamt seufzt und sich schmerzlich ängstigt bis jetzt. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst und warten auf die volle Offenbarung der Annahme an Sohnes statt, auf die Erlösung unseres Leibes. Denn nur auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, weshalb hofft er es noch? Wenn wir dagegen hoffen, was wir nicht sehen, warten wir darauf mit Geduld. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der jedoch, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seiner zuvor getroffenen Entscheidung berufen sind. Denn welche er im Vorhinein ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleichgestaltet zu sein dem Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit geschenkt. Ich sage, das war sehr viel, was ich vorgelesen habe. Ich will nur zwei Schwerpunkte daraus nehmen. Wir haben heute Volkstrauertag, ein neuer Feiertag, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, um an die Verstorbenen und Gefallenen der zwei großen Kriege zu denken und an die Opfer des Naziregimes. Wie viele Millionen das im Einzelnen sind, kann ich nicht sagen, da gehen die Zahlen auch auseinander. Auf jeden Fall genug. Auf der anderen Seite sagte jemand, kein Krieg hat bisher die Todesrate in der Welt erhöht. Und das kann man mit Sicherheit sagen, so ist es. Denn diese Leute wären ohnehin alle gestorben, nur wahrscheinlich etwas später. Wie sieht es aus? Nach diesen Kriegen hat sich irgendetwas geändert auf der Erde? Sind wir besser geworden? Haben wir aus Fehlern gelernt? Manchmal sagt man ja, Einsicht ist der Anfang der Besserung oder Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ich denke, dass wir viele Fehler erkennen und sie doch nicht verändern, weil dieser Fehler in uns drinsteckt. Was hat sich denn verändert? Gut, da wurden 20 Millionen Russen umgebracht, furchtbar genug. Aber soweit ich gelesen habe, hat Russland in seinem eigenen Volk seit der Oktoberrevolution 60 bis 90 Millionen Menschen umgebracht. Gut, da saßen Sieger über Besiegte zu Gericht in Nürnberg. Aber ich las, dass auch der amerikanische Präsident vor kurzem erschreckt war, als er hörte, ich hoffe, dass ich jetzt die Zahlen ungefähr richtig sage, dass in 10 Jahren in seinem eigenen Volk 15 Millionen Kinder vor der Geburt getötet wurden. Wir denken heute an befreite Länder. Es gibt so eine Theologie der Befreiung sogar, wo die Leute dann sogar mit geballter Faust beten, statt mit segnenden Händen. Wie sieht es denn aus in befreiten Ländern, wo Ideologien, Sanierungskonzepte für die Sanierung des menschlichen, gesellschaftlichen Lebens vorgelegt haben? Denken wir an große Demonstrationen für Vietnam, für Kambodscha, wo schon seit vielen Jahren ein Völkermord zugange ist, wo ein Viertel der ganzen Bevölkerung ausgerottet wurde, gerade in Kambodscha. Oder in solche befreiten Länder wie Nicaragua, Mosambik, Äthiopien, wo es den Menschen schlechter geht, als es ihnen früher ging. Das heißt, die Art, wie wir Menschen befreien, wie wir Gesellschaft verändern, führt oft nur oft, nicht immer, oft nur zu etwas, was noch schlechter ist als vorher. Ich las ein Buch von Sartre, das hieß Im Räderwerk, wo er eine Revolution beschrieb. Da wurde gerade ein Revolutionsführer abgeurteilt zu Beginn des Buches. Und am Ende des Buches wurde dann derjenige, der ihn gestürzt hatte, wiederum abgeurteilt von der nächsten Generation. Das heißt, dieser Zerstörungstrieb sitzt in uns allen drin, dieser Todestrieb. Wir möchten es zwar besser machen, aber schließlich wird es oft doch nicht besser. Und wenn wir an die Bundesrepublik denken, hatten wir noch nie so viel Freiheit in diesem Land wie jetzt, noch nie so viel Wohlstand, noch nie so viel individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und vielleicht noch nie so viele kaputte Familien, so viele kaputte Menschen, so viel sinnentleertes Leben wie heute. Ist die Frage, wie sieht Sanierung aus? Heute könnte man ja scherzhaft sagen, mit einer Mark sind Sie dabei, können sich ein paar tausend Wohnungen kaufen und wieder zurückgeben, um sie zu sanieren. Wie sieht es aus mit dem Leben? Kann man das auch so mit einer Mark kaufen und irgendjemand übergeben, um es zu sanieren? Mit dem eigenen Leben? Oder ist da überhaupt gar nichts nötig zu sanieren? Das ist eine interessante Frage. Und ist die Frage, wer hat wirklich Macht zur Veränderung? Nicht nur Macht, Veränderung zu beschreiben, sondern Macht zur Veränderung. Und da gibt es in der Bibel so ganz interessante Formulierungen, die klingen so ähnlich, wie wenn man Grimms Märchen aufschlägt und irgendwo eine Geschichte davon liest. Ich will mal ein paar Verse davon lesen aus Jesaja 11, Vers 6. Da ist die Rede von diesem tausendjährigen Friedensreich, das Jesus auf der Erde aufbauen will. Da heißt es, da wird der Wolf zu Gast sein bei dem Lamm und der Panther bei dem Böcklein lagern. Kalb und Junglöwe weiden beieinander und ein kleiner Knabe weidet sie. Kuh und Bärin werden sich befreunden und ihre Jungen werden zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen an dem Loch der Otter und nach der Höhle der Natter streckt das kleine Kind die Hand aus. Nichts Böses und nichts Verderbliches wird man tun auf meinem ganzen heiligen Berg, denn voll ist das Land von Erkenntnis des Herrn wie von Wassern, die das Meer bedecken. An jenem Tag, da werden sich die Heiden wenden an das Wurzelschoss Isaes, das als Panier der Völker dasteht, und sein Wohnsitz wird herrlich sein. Hat es nicht jemand geschrieben, der im Biologieunterricht nicht ganz aufgepasst hat, der nicht weiß, wie Tiere leben, wie sie sich verhalten, wie sie sich gegenseitig fressen, wie im Kampf um das Überleben immer nur der Stärkste siegt? Hier wird eine Welt beschrieben, die durch Jesus erneuert wird in diesem tausendjährigen Friedensreich, wenn er wiederkommt. Hitler nannte sein Reich ja auch das tausendjährige Reich, wobei er allerdings dabei die letzten 988 Jahre vergessen hat, weil es nur 12 Jahre dauerte. In diesem Reich, das der richtige Messias, nicht irgendein Ersatz-Messias, bringen wird, wenn er wiederkommt, wird es Frieden geben auf der Erde. Warum? Weil der Teufel gebunden sein wird. Der Verderber der Menschen wird für tausend Jahre gebunden sein. Und damit wird die Krankheit ihre Macht verlieren, damit wird der Tod seine Macht verlieren und damit werden die Dämonen ihre Macht verlieren und die Verführung nicht mehr stattfinden. Und dieser Friede, den er anbietet, geht sogar in das Tierreich hinein. In der Bibel steht dieser Satz, der Tod kam in die Welt durch die Sünde. Und damit heißt es auch in das Tierreich hinein. Es sind Dinge, die wir uns kaum vorstellen können, weil sie uns so fremd sind durch den Lebensstil, den wir haben und das, was wir beobachten, dass es uns sehr schwer fällt, sie überhaupt einzuordnen und zu verstehen. Jesus wird Frieden schaffen und für diese Zeit gilt dann auch diese prophetische Verheißung, die als Plastik vor der UNO steht, dass sie Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Wir können es zwar vorher auch schon wollen, aber wenn man mal die Zeitungen betrachtet und den Militärhaushalt von Entwicklungsländern studiert, wird man feststellen, dass hier eigentlich eher das Umgedrehte der Fall ist, dass man den Leuten die Nahrungsmittel noch wegnimmt, um weiter zu rüsten. Jesus wird Frieden schaffen und er wird diese Raubtiere auch befrieden. Wenn man sich überlegt, dieser Haile Selassie von Äthiopien, der nannte sich Löwe, er fühlte sich wie ein Löwe, er nannte sich zwar Löwe von Juda, war vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber was nützt es, wenn man einen Löwen durch ein Rudel Wölfe austauscht? Da hat man nur ein Raubtier durch das andere ersetzt. nur bildlich gesprochen. Und die Frage ist, wie sieht es eigentlich aus mit diesen Raubtieren? Gibt es die nicht vielleicht auch in uns selbst? Hat nicht mancher in uns auch so einen Löwe, der plötzlich seine Krallen zeigt und irgendwo zuschlägt? Vielleicht in seiner Familie oder in seiner Klasse oder in seiner Firma, dass er irgendjemand an die Wand drückt und ausspielt? Gibt es nicht auch in uns so Rudel von Wölfen, so Rudel von Hassgedanken und Bitterkeitsgefühlen, die so quer durch das Leben ziehen? Gibt es nicht auch in uns manche Lämmer, die sich scheinbar nicht durchsetzen können, weil sie zu schwach sind? Irgendwelche guten Vorstellungen, die wir nicht verwirklichen, weil wir meinen, es lohnt sich nicht. Und ich finde es großartig, wenn Jesus als Friedefürst in unser Leben kommt und an Ort und Stelle anfängt, diese Raubtiere miteinander zu versöhnen. Diesem Löwen beizubringen, dass er friedlich wird in uns, dieses Rudel Löwen zu befrieden und Rudel Wölfe. Ich finde es gut, dass er Frieden schafft, der in uns anfängt. Dieser Frieden, der nur außen gemacht wird durch irgendwelche materiellen Dinge, die man verändern möchte, der zieht nicht weit. Es gibt nur einen Frieden, der mit Buße anfängt. Und Buße heißt Umkehr zu Gott durch Jesus im Leben. Ich finde es gut, eigentlich jeden Menschen, den ich kennengelernt habe, der Christ wurde, konnte von sich sagen, ich bin ein Stück ruhiger geworden, als ich vorher war. Es hat mit seinem Temperament überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Wirkung dieses Friedens Gottes in seinem Leben. Und vielleicht wird mancher Ehepartner das auch sagen können, dass in seine Ehe eine andere Beziehung hineinkam, dadurch, dass er Jesus kennenlernte. Ich las den Bericht von einem Bauern, der hatte immer einen Knüppel in seinem Kuhstall stehen, wenn er die Kühe melken musste, dass er die richtig zur Raison brachte. Und als er Christ wurde, hat er völlig vergessen, dass da so ein Knüppel in der Ecke stand und hat ihn nach einem halben Jahr als überflüssiges Stück weggeworfen. Das heißt, dieser Friede, der in sein Herz kam, kam sogar zu seinen Tieren, dass die merkten, da hat sich irgendwas verändert. Die wurden viel ruhiger, als sie vorher waren, obwohl die Kühe ja nicht Christ geworden sind, sondern der Bauer. Aber der Friede kam sogar zu ihnen. Und das finde ich gut, wenn dieser Friede einzieht in Abteilungen, in Firmen, wenn Menschen ehrlich werden, wenn sie einen Sinn im Leben entdecken, wenn sie plötzlich feststellen, ich bin bereit, jedem zu vergeben. Ich leiste es mir nicht mehr, irgendwie bitter zu bleiben auf irgendjemand. Ich werde jedem vergeben, der mich verletzt oder überfordert hat, weil Jesus mir vergeben hat. Und wenn Menschen ihr Geld auch für andere Dinge einsetzen. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird, spätestens seit Israel wieder in seinem Land ist, ist das letzte Zeichen, das noch fehlte, erfüllt worden vor der Wiederkunft Jesu. Wir wissen, dass die Welt in einem Stück gerichtsreif ist, dass diese Raubtiere schon noch ihre Krallen haben und einsetzen, bis Jesus durch Gericht und Erneuerung sie ihnen wegnimmt. Aber er fängt bei uns schon an. Das finde ich gut, dass er unser eigenes Leben saniert. Von innen her, dass er anfängt, an einer Stelle aufzuräumen. Es ist so, wie wenn einer in einen Raum tritt, wo viel Unordnung ist, der fängt erstmal an der Tür an, dort, wo er reingekommen ist, aufzuräumen. Und was hinten in der Ecke ist, das interessiert ihn noch gar nicht, das kommt später dran. Wenn Jesus in unser Leben gekommen ist, fängt er an einer Stelle an aufzuräumen. Vielleicht in irgendwelchen Beziehungen, die besonders der Ordnung bedürfen. Und dann geht er immer weiter hinein, um seinen Frieden durch dieses ganze Leben zu tragen. Wobei gesagt wird in diesem Römerbrief, dass durch diesen Frieden wir anfangen, wieder so zu werden, wie Gott uns geplant hat. Wir sind ja geschaffen zu diesem Bild Gottes, so Konfirmanden oder Konfirmanden weniger, Schüler, lernen ja die 10 Gebote und da heißt das zweite Gebot, du sollst dir kein Gottesbild machen. Das ist ein interessantes Gebot, aber Gott hat sich selbst ein Bild gemacht. Er hat selbst ein Gottesbild gemacht und das ist der Mensch. Der Mensch wurde geschaffen nach dem Bilde Gottes. Äußerlich, körperlich ist er Gott ähnlich und vom Wesen her. Aber durch diesen Sündenfall ist dieses Wesensbild verdorben worden. Und Jesus hat diesen Plan, es wieder herzustellen. Dadurch, dass er in unser Leben kommt und uns umgestaltet. Und hier in der Bibel steht dieser weitreichende Satz, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder wörtlich übersetzt, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge. Und es lässt sich leicht sagen, wenn es einem sozusagen gut geht und lässt sich schwer sagen, wenn es einem im Moment gerade nicht gut geht, weil irgendein Problem aufgetaucht ist, irgendein Verlust oder Schaden da ist. Wir haben hier im Ort mehrere große Firmen, die mit Metall arbeiten oder Plastik, und da werden Formen gegeben, Metall wird verformt. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen geschieht, müsste mal jemand aus dieser Firma fragen. Das kann man in kaltem Zustand machen, da braucht man ungeheuer viel Druck, um Metall zu verformen. Oder man kann das Metall heiß machen, dann geht es viel leichter, da braucht man viel weniger Druck, weil es biegsamer ist. Und so kann es sein, dass Gott uns manchmal umformt durch sogenannte heiße Zeiten im Leben, wo irgendetwas schwierig ist, was man gar nicht mag, wo er aber unserem Leben eine neue Gestalt geben möchte, wo er es mehr in sein Bild umformt und dazu diese Schwierigkeiten gebraucht. Keiner von uns hat letztlich eine Ahnung, was für ihn selbst gut ist. Wir halten manchmal Dinge für uns für sehr gut, die gar nicht gut sind, weil sie uns von Gott wegbringen. Und manche Dinge halten wir für katastrophal, obwohl sie uns näher zu ihm hinführen. Er weiß, was gut ist, und er sagte, alles soll denen, die ihn lieben, zum Guten mitwirken. Und es wäre gut, wenn wir das verstehen. Das gehört mit zu diesem Befriedungsplan, mit zu dieser Sanierung, zu dieser Umgestaltung. Stellen Sie sich vor, ich ging zu irgendeinem Arzt und würde sagen, Sie können mich behandeln, nur wehtun dürfen Sie mir nicht. Sie dürfen mir auch keine Einschränkung auferlegen. Und wenn Sie meinen, ich würde Chemie schlucken, haben Sie sich getäuscht. Da wird der Arzt sagen, vielen Dank, wofür wollen Sie eigentlich noch Ihr Geld ausgeben, wenn Sie zu mir kommen? Natürlich, wir können uns unterhalten, das ist auch schon etwas wert. Aber ich denke doch nicht, dass er mir irgendwelche Schmerzen zufügen möchte, um mich zu ärgern. Sondern wenn es notwendig ist, vielleicht beim Zahnarzt oder irgendeinem anderen Arzt, dann tut er das, um mir zu helfen. Und wenn er irgendeine Einschränkung auferlegt, diesem oder jenem, dass er irgendetwas nicht essen darf, vorübergehend oder vielleicht sogar bleibend, tut es nicht, um ihn zu ärgern und seinen Lebensraum kleiner zu machen, sondern um ihm zu helfen, dass er besser zurechtkommt. Wenn es schon ein Arzt aus unserer Gesellschaft tut, denke ich, dass Jesus auch weiß, wie er uns zurechtbringt, wie er uns heilt von innen heraus und unser Leben so gestaltet, dass es Gott ehrt. Wir erwarten eine Erneuerung der Erde, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Wir erwarten die ewige Herrlichkeit mit ihm. Wir erwarten ihn aber heute schon jeden Tag, weil er in uns lebt durch Glauben, dieser Jesus Christus, als den Friedefürst, der auch heute Frieden vermittelt. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben, mit jedem von uns persönlich. Wir loben dich über jedem, der hier ist, der dich kennt und an dem du wirkst. Wir loben dich über jedem, der spürt, dass er dich kennenlernen darf und der Ja sagt zu dir. Ja, Herr Jesus, zu dir gehöre ich für Zeit und Ewigkeit. Und wir loben dich über deine liebevollen Art, wie du mit uns umgehst. Amen.